Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Wille. Ich bin angeblich schon angedroht worden für den Nachmittag. Wir haben jetzt zwei Sessions gemeinsam. Eine Session, die sich jetzt dreht um das Thema Source Code. Und zwar eines der wichtigsten Themen überhaupt bei einem Softwareprojekt ist das, wie man die Qualität der Applikation entsprechend beibehalten kann, heben kann, beziehungsweise wenn man mal zufälligerweise später auf ein Projekt kommt, wie man überhaupt herausfinden kann, wie es um die Qualität eines Projektes bestellt ist. Und dazu gibt es verschiedenste Tools und ich habe mir gedacht, weil nach Mittagessen ist sowieso keiner wirklich so besonders interessiert daran, PowerPoint zu sehen, mache ich jetzt gleich mal das PowerPoint zu und wir schauen uns jetzt nur Tools an mit verschiedenen Source Codes, was man mit diesen Tools alles machen kann, was man dafür sorgen kann, dass es besser wird im Projekt, beziehungsweise eben rausfinden kann, wie es ums Projekt überhaupt steht. Und dazu möchte ich zuallererst in den Team Foundation Server reingehen. Ich habe jetzt hier ein normales kleines Teamprojekt vor mir. Also ich habe da jetzt für den heutigen Tag ein paar Teamprojekte angelegt. Wir sind jetzt in diesem Test drinnen und jetzt geht es mir darum, ich bin im Projekt und ich möchte im Projekt gewisse Regeln durchsetzen. Etwas, was mir immer sehr am Herzen liegt, was ich in dieser Woche wieder einem Entwickler auf meinem Projekt erzählt habe, ich will jetzt eine vernünftige Check-in-Meldung von dir. Der hat nämlich wieder reingeschrieben, some fixes. Das ist natürlich unheimlich wichtig, wenn man später das Change-Set anschaut und sich denkt, was hat er gemacht daran? Das ist irgendwie völlig unsinnig. Aus diesen Gründen, wie kann ich die Leute dazu bringen, dass es vernünftig wird, wenn sie einen Check-in machen? Und dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und die probatesten Möglichkeiten sind hier versteckt in den Eigenschaften unter Teamprojekteinstellungen Source Control. Wichtig, Sie brauchen natürlich die entsprechenden Berechtigungen dafür. Wenn Sie die Berechtigungen nicht haben, kommen Sie auch hier nicht rein. Also es kann nicht ein Entwickler hergehen und jetzt das, was ich jetzt hier mache, umstellen. So, um den Part, um den es mir hier geht, das sind die Check-in-Policies. Out of the box werden äußerst schwache Check-in-Policies mit dem Team Foundation Server mit ausgeliefert. Wenn man sich allerdings die Team Foundation Power Tools installiert, beziehungsweise am Internet auf Coplex gibt es ein paar nette Check-in-Policy-Projekte, dann ist in diesem Dialog jetzt hier einiges zu sehen. Und da sind zum Beispiel so interessante Sachen drinnen wie Change Set Commands Policy. Das bedeutet, wenn jemand eincheckt, dann muss er einen Kommentar eingeben. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel zurückgehe, Pending Changes, by the way, wer setzt heute schon Team Foundation Source Control ein? Aktiv in Projekten. Also sagen wir mal 3/4 von der ganzen Seite, dann ist das jetzt nichts Neues, was ich jetzt hier zeige. Ich kann das Check-in klicken, Chuck Tom ohne Kommentar. Sehr wichtig, wenn ich später mal in die Historie von meinem Projekt reinschaue und wissen will, was passiert ist. Das ist ein Check-in mit einem File, mit Schmecks, was er gemacht hat. Also da muss man dann tatsächlich in das File reinschauen und sehen, was passiert ist. Also das ist nicht sonderlich im Sinne des Erfinders. Deswegen ist die erste Aktion, die man machen kann, man kann sagen, okay, ich hätte gerne die Change Set Commands Policy drinnen. So, mache ich mal, gebe ich das Ding dazu und da ich sowieso ein großer Freund von Kommentaren bin, schreibe mal einen Kommentar hin, einen völlig leeren. Und machen wieder einen Check-in. Und jetzt, ja, speichern, kommt hier so eine nette Fehlermeldung. Und wenn ich da jetzt mal kurz reinschaue, kommt dann hier die Meldung, bitte einen Kommentar eingeben. Und damit ist die Sache leider nicht ganz gegessen, weil nämlich dieser Dialog zusätzlich kommt. Wieso kommt dieser Dialog überhaupt, dass ich die Möglichkeit besitze, mich über eine Regel hinwegzusetzen? Es gibt Sonderfälle, wo Regeln sinnlos sein können. Und dann brauche ich eine Chance, ohne dass ich in die Administration einsteige, das Ding trotzdem einzuchecken. Also es kann durchweg sein, dass ich das brauche und, das ist wichtig dazu zu sagen, diese Check-in-Policies werden nicht vom Team Foundation Server verteilt. Die muss ich manuell auf jeder Entwicklermaschine installieren. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Rechner neu aufgesetzt habe, es ruft mich wer an, ich muss schnell was fixen, dann habe ich möglicherweise die Check-in-Policies noch nicht auf dem Rechner drauf. Aber ich muss es trotzdem reinkriegen ins Source-Control-System. Und dafür dienen dann diese Policy-Overrides, weil der kommt dann auch zu dem Zeitpunkt, wenn ich es nicht drauf gehabt hätte, die Check-in-Policy. Kann ich dann hierher gehen und kann dann einen Grund eingeben dafür und kann sagen, einchecken mit der Policy Warning. Jetzt bin ich natürlich jemand, der gesagt hat, okay, some fixes und solche Dinge interessieren mich nicht. Natürlich, das interessiert mich jetzt, wenn ein Entwickler an meiner Check-in-Policy vorbeigearbeitet hat. Das will ich wissen für die Qualität meines Projektes. Und welche Möglichkeiten besitze ich, um das Ding ranzukommen? Es gibt so was Nettes, Schönes, das nennt sich Project Alerts. So. Das sind die Project Alerts, die ich mir selber als E-Mail schicken lassen kann, out of the box. Nicht wirklich was Berühmtes. Also das, was ich mir üblicherweise auf alle Fälle anschaue, ist, wenn irgendwer an meinen Work-Items herumfuscht, dann will ich eine Mail kriegen. Also sprich, der Tester hat meinen Bug auf Closed gesetzt oder solche Dinge. Das möchte ich gerne mitbekommen. Aber das, was ich jetzt gerade gesagt habe, der Policy Override Check, der ist da nicht drinnen. Der ist versteckt unter etwas, was standardmäßig im Visual Studio nicht drinnen ist. Unter dem Alerts Explorer. Dieser Alerts Explorer, der kommt wieder mit den Team Foundation Power Tools. Und ich kann jetzt hier sagen, New Alert, und kann sagen, Check in Alert. Und ich hätte hier zum Beispiel anzubieten, wenn in einen Folder eingecheckt wird mit einem Policy Override, dann kann ich bitte eine E-Mail kriegen. Na gut. Und alles, was ich dann tun muss, ist, hierher zu gehen, meine E-Mail-Adresse einzutragen. Das ist übrigens so ein kleiner Leger, wenn man in einer Domain-Umgebung ist. Man muss nämlich dort die volle E-Mail-Adresse eintragen. Der Username aus dem Active Directory, der hilft hier nicht viel. Da muss man die E-Mail-Adresse reinschreiben. Und wie man hier sieht, das ist auch so ähnlich wie beim Work-Item, dass ich jetzt hierher gehen kann und beliebig meine Query zusammenbasteln kann. Also im Prinzip ist es ein Extended Query Editor über den Team Foundation Server drüber, wo ich zu beliebigsten Themen mir Alerts schicken lassen kann. Also ein sehr, sehr nützliches Tool, wenn ich eben wissen will, was tut sich bei mir am Projekt, wer hat es zum Beispiel in einem bestimmten File in einem bestimmten Source Control Folder herumgepusht, weil das besonders kritisch ist fürs Projekt zum Beispiel. Da kann ich mir dort spezifisch auf dieses File einen entsprechenden Alert einrichten. Also auch nicht ganz unnützlich, um dort drinnen mal was machen zu können. Also das ist der Alerts Explorer, fixer Teil der Team Foundation Power Tools und wie gesagt äußerst nützlich, um damit herumzuarbeiten. Okay, wir haben jetzt mal eine drauf. Welche weiteren gibt es sonst noch, die helfen können? Source Control, Check-in Policies, Add. So, welche weiteren coolen hier rum? Relativ unnütz. Im Visual Studio 2010 ist die Builds Check-in Policy, weil die checkt nur, ob ich lokal bei mir ein Build gemacht habe. In diesen Fällen ist ein Gated Check-in natürlich besser, aber es ist immer noch besser als nichts. Aber in einem größeren Setup macht man Gated Check-in, weil wenn es lokal beim User funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es auf den Rechnern der anderen Leute funktioniert oder am Build-Server. Klassischer Fall von sowas ist zum Beispiel, hatten wir diese Woche wieder, ich brauche nur aus dem echten Leben zu zitieren, auf einem Rechner, wo wir mit Blend ein Behavior implementiert haben für Silverlight und das hat ohne Probleme funktioniert und dann rüber auf dem Build-Server, wo es nicht mehr funktioniert hat, weil die Behaviors referenzieren nämlich eine DLL, die mit dem Blend SDK installiert wird. Also das ist auch wieder so eine Risikosache, wenn es auf dem lokalen Rechner bildet, ist es nicht hundertprozentig gesagt, dass es auch überall funktioniert. Also das ist eine harmlose Kindersicherung. Dann die Change Set Commands Policy, die haben wir schon gesehen. Zur Nummer 3 komme ich dann. Code-Analyse Einstellungen. Das ist was Nettes und Praktisches, weil ich kann nämlich damit die FX-Code-Regeln vorgeben. Und kann sagen, wenn das Ding eingecheckt wird, müssen diese Regeln erfüllt worden sein. Das kann ich vorgeben fürs gesamte Teamprojekt und kann dann auch sagen, bitte füge mir das auf meine C-Sharp-Projekte rauf, diese Regeln, die am Server zentral definiert worden sind. Praktische Sache. Custom Path Policy, die dient dazu, um beliebige andere Policies auf bestimmte Source-Control-Pfade einzuschränken. Also ich sage, ich will jetzt diese Regeln nur anwenden für dieses Projekt ab diesem Subfolder. Dann ist das eine praktische Variante. Forbidden Patterns. Da kann ich zum Beispiel sagen, es dürfen keine DLLs eingecheckt werden oder solche Dinge. Also richtig File Patterns kann ich damit festlegen. Testing Policy, da geht es um gelaufene Unit-Tests. Und dann die letzten beiden, das ist out of the box, die Work Items. Die stammt wieder von den Team Foundation Power Tools. Da geht es einfach darum, ich muss ein Work Item anhängen. Das ist die letzte. Beziehungsweise ich muss ein Work Item aus einer spezifischen Work Item Query anhängen. Also ich darf nur bestimmte Arten von Work Items, was auch immer, direkt anhängen an mein Projekt. Was nicht out of the box ist, ist hier die Nummer 3. Die habe ich mir zusätzlich installiert, weil ich die Policy kenne, ich habe sie selber implementiert. Also wer mal eine besonders kranke Check-in-Policy sehen will, das ist auf Codeplex mit Source Code vorhanden. Und das tut genau das, was der Name sagt. Es kontrolliert nämlich, ob auf den APIs meiner Klassen Kommentare drauf sind. Und zwar Code-Kommentare, die mit dem Triple Slash anfangen. Damit wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn ich sage, ich habe eine Bibliothek, die ich schreibe für Dritte, die wiederverwendet wird in der gesamten Firma, dass die Leute IntelliSense kriegen und was auch immer, dass jedenfalls auf sämtlichen öffentlichen APIs ein solcher Code-Kommentar drauf ist, damit ein korrektes IntelliSense angezeigt werden kann oder dass damit automatisch Dokumentation generiert werden kann. Aus der Ecke ist das ganze Ding entstanden und das tut nichts anderes als hier in diesem Falle auf die gesamten Public-Methoden, das ist die Standardeinstellung, einen Check zu machen, ob da drauf ein Kommentar ist. Und wie das aussieht, ist relativ leicht zu sehen. Okay, müsste noch eine kleine Änderung machen. Dann löschen wir den Kommentar wieder weg. Und dann kommt hier so diese nette Meldung mit der genauen Information. Es gibt keinen Kommentar auf der Methode Greeting in der Zeile 23. Was ja auch eindeutig stimmt, weil nämlich hier das die einzige Public-Methode ist, die bei mir hier drinnen ist in dem Beispiel. Also auf die Art und Weise kriegt man das relativ elegant hin, dass man mit dem arbeiten kann. Also sehr harmlos, sehr einfach, sehr praktisch und damit kann ich gewisse Dinge abfedern. Ich kann damit zu einem gewissen Grad festlegen, okay, die Arbeit ist nachverfolgbar, Work Items. Also ich weiß, an was gearbeitet wurde bei diesem Check-in. Das ist nämlich dahingehend ganz interessant, beim Branching-Vortrag direkt danach wieder. Es gibt nämlich nicht nur die Variante, dass die Leute sagen wollen, ich will jetzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles mergen, sondern ich will jetzt bestimmte Arbeiten mergen. Und die Arbeiten pickt man sich anhand der Work-Items heraus und sagt, ich will jetzt diese drei Work-Items, diese drei Tasks, die erledigt wurden, aus diesem Branch rausnehmen und woanders hin mergen. Und da ist es dann natürlich exorbitant praktisch, wenn das Work-Item dranhängt. Wenn man es nicht dranhängen hat, dann wird es eher etwas mühsam an dieser Stelle. Okay, das einmal zu dem Thema, wann der Source-Code reinkommt. Was ist, wenn der Source Code schon drinnen ist? Machen wir die nicht wissenschaftliche Umfrage. Wer macht regelmäßig Code Reviews? Also unter regelmäßig verstehe ich es alle 2-3 Wochen. Developer zu Developer, sowas in der Richtung. Ja, es wird dünner, gut, sehr schön. Das übliche Thema, wenn es gemacht wird meistens, dann ist es eher so auf die saloppe Variante. Sprich, jemand setzt sich hin, eine Stunde lang liest den Source Code durch, dann setzt man sich gemeinsam hin und arbeitet das dann gemeinsam durch. In gewissen Fällen geht das aber nicht, weil die Leute nicht im gleichen Büro sitzen, beziehungsweise weil es formalisiert sein muss, weil es nachverfolgbar sein muss, was passiert ist. Weil wenn ich mich gemütlich mit wem hinsetze, dann kann das ein Kaffeeplausch ja auch gewesen sein. Und aus diesen Gründen kann man einen Code-Review machen. Das Thema, warum ich es überhaupt jetzt angreife, ist das, die nächste Version vom Team Foundation Server kann es nämlich out of the box. Die nächste Version hat automatisch einen Code-Review mit drinnen, einen Workflow, wo ich wirklich den Code schön markieren kann und kann sagen, ich bin der Meinung, das gehört anders implementiert, wie auch immer. Das wird in der nächsten Version vom Visual Studio und vom Team Foundation Server mit drinnen sein. Wenn Sie es heute schon brauchen, gibt es ein paar sehr probate Mittel, um das auch ans Laufen zu kriegen. Aus dem Grund werde ich mich jetzt hier aus dem Projekt hier entfernen und gehe in den Team Explorer, eine Team Review Demo. Ich habe das jetzt vorsätzlich, nämlich blank, weil nämlich die Anleitung in diesem Internet gibt zu dem Thema, beziehen sich auf eine alte Version des Produktes, das ich zeige. Das Produkt ist Open Source, nennt sich Team Review und ich will es mal herzeigen, was es bedeutet, vom blank weg ein Code Review aufzuziehen. Also mal die Befürchtung zu nehmen, dass ein Code Review lang dauert. Stimmt nämlich nicht. Das Ding zum Aufsetzen geht relativ zackig und flottig. Also ich gehe jetzt hier mal rein ins Team Review und sage mal, ja, das geht late, das kann ich mir eigentlich schenken. Ich sage einfach gleich dann neue Applikation, das machen wir nachher. Aber grundsätzlich ist es so, Team Foundation Server ist nicht für Code Reviews ausgelegt. Ich muss ja irgendwie kommunizieren, welcher Code für welchen Code Review welches Problem meiner Meinung nach beinhaltet. Und es kann ja durchweg sein, dass ich mehr als eine Beschwerde anzubringen habe bei dem Code Review. Das muss also irgendwo festgehalten werden und am sinnvollsten festgehalten werden kann es in einem Work-Item. Wenig überraschend. Nur die normalen Prozess-Templates haben sowas nicht. Aus diesem Grund muss man sich ein entsprechendes Prozess-Template einbinden. Und ich bin jetzt im richtigen Projekt bereits drinnen. Eigentlich, Moment mal, den muss man zumachen. Der stört nämlich sonst. Connect Team Foundation Server, das ist ja genau das, was ich hier hatte. Tools, Process Editor, Work Item Types, Input Work Item. Ja, auch hier wieder der Hinweis, der stammt auch aus den TFS Power Tools. Ich bin ein fürchterlich fauler Mensch. Es gibt die Beschreibung, verwenden Sie dieses Kommandozeilen-Utility mit diesen ellenlangen Kommandozeilen-Parametern? Nein. Wenn es leicht geht, mache ich es mir auch leicht. Und dafür gibt es eben hier dieses Import Work Item Type. Wer sich gefragt hat, was die Abkürzung hier soll. Und ich sage das einfach ganz elegant: Import Work Item. Ich hätte es jetzt gern hier auf dem Server drinnen, in der Team Review Demo. Und dann brauchen wir noch ein File zu dem Thema. Und zwar unter Demos habe ich mir das schon zurecht kopiert. Das gibt es in Deutsch übrigens auch, dieses Item. Ich sage OK und der beginnt das jetzt hier einzubinden. Presto, fertig. So schnell und einfach kann es gehen, wenn man ja, weiß, was man tut. Übrigens, weil ich schon die Kollegen gefragt habe, ob sie es hergezeigt haben, wer kennt den Extension Manager? Das sind ja doch schon mal knappe 15%. Dann zeige ich den mal kurz her. Mit dem Extension Manager kann man sich nämlich Zusatztools installieren. Und da habe ich ein paar nette Dinge drinnen, die vielleicht den einen oder anderen TFS-User interessieren könnten. Wer sich jemals schon geärgert hat, wie kann ich ein Projekt zwingen, dass es offline geht? Ja, mit der Kommandozeile TFPT, go offline. Viel bequemer ist es, wenn man ein Symbol hat, mit der rechten Maustaste, go offline. Solche Kleinigkeiten kommen hier rein. Dann hatte ich hier auch sowas drinnen wie den Process Template Editor. Das ist der Grund, warum das Import Work Item bei mir so schön funktioniert hat. Das ist eben ein Teil von diesen Power Tools. Dann habe ich die Productivity Power Tools generell drinnen. Sehr empfehlenswert fürs Visual Studio. TFS Rollback. Auch so ein Thema, wer schon jemals einen Rollback hat machen müssen, das genossen hat auf der Kommandozeile, wie das Tool funktioniert. Es gibt auch ein UI dafür. Und ich bin ein entsprechend fauler Kerl. Zu den Team Foundation Sidekicks komme ich noch. Auch sehr praktisch, auch gratis. Also ich gebe immer dann die Information dazu, was kosten sollte. Und sonst ist eigentlich nur noch der Browser-Switcher drinnen. Wenn ich mir schon mal statt dem Firefox den Chrome oder sonst was verwenden wollte beim Debuggen von einer ASP.NET-Applikation und sie nicht ärgern wollte in den Einstellungen, relativ ein praktischer Toolbar, wie man dann zu diesen Sachen kommt. Und dann natürlich noch viel mehr, das ist nur meine Liste von momentan installierten Add-ons zu dem ganzen Thema. Und so kommt man auch zu neuen Add-ons, wie dem Team Foundation Power Tools und so weiter dazu. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine neue Konsolen-Applikation. Das klingt doch schon gut. Console Application 1. dann hätte ich das ganz gerne in diese Team-Review-Demo reingegeben. Und wir bauen wieder das übliche, schreckliche dazu. Weil wir wollen ja ein Code-Review machen zu dem Thema. So, da. Das ist jetzt das Projekt ohne den Check-in-Policies. Das heißt, ich kann jetzt wieder das machen. Einchecken, ohne nachdenken, fertig drinnen ist es. Das heißt, machen wir das wieder eine Spur kleiner, weil sonst haben wir das Thema. So, jetzt möchte ich ein Code-Review starten. Also was habe ich bis dato gemacht? Ich habe ein Work-Item importiert. Ich habe ein Projekt angelegt, das ich reviewen möchte. Jo, dann könnte man den Review eigentlich schon mal starten. Zu diesem Review gehört was? Ein Work-Item, dass ich jemand sage, er soll etwas tun. Das wäre mal ein guter Start zu dieser Sache hin. Okay, dazu neues Work-Item, Task wäre doch ganz praktisch, CR, die neue Applikation Reviewen. Ich habe mir spaßeshalber einen User-Account dafür angelegt, der sich Reviewer nennt. Bitte. So, fertig. Übrigens, das da unten, was da mitläuft, ist Perf Watson. Das ist quasi ein Reporting-Tool für Microsoft, wie langsam Visual Studio ist. Also immer dann, wenn es krass rot wird, dann strengt sich Visual Studio sehr, sehr stark an. Okay. Zur Kontrolle ist es dabei. Team Review Demo Work Items war die Frage. Auch zur Information, dieses All Tasks, das habe ich dazu geschummelt, das ist keine Standard-Query. Nicht, dass es nachher heißt, wo ist die All Tasks, wenn es selber wo wir reinschaut. Die gibt es nur bei mir. Die habe ich mir immer eingeführt bei jedem Teamprojekt. Ich will wissen, welche Tasks offen sind. Punkt, aus, Ende. Quer über alle Iterationen etc. Das will ich drinnen haben. Okay, also das Ding ist mal drinnen. Ich habe es dem Code-Reviewer gegeben. Gut, dann werden wir den Code-Reviewer auch mal anstarten. Tippen. Das funktioniert übrigens sehr gut, wenn man vorher im User-Account das Visual Studio gestartet hat. So blind User-Account anlegen und dann Visual Studio starten. Nicht gut. Also das Konto sollte vorhanden sein. So wie man sieht, ich habe hier schon mal herumgespielt mit dem ganzen Ding. Im vorherigen Projekt. Man will ja vorher wissen, ob es funktioniert. Geht es auf dieses entsprechende Team-Review rein und sehe dann jetzt hier auch wieder All Tasks. Das ist mir zugewiesen, dieses Work-Item, und ich kann jetzt im Prinzip mit diesem Code-Review anfangen. Wäre allerdings nicht schlecht für den Code-Review, wenn ich mir das auschecke. Also momentan ist natürlich in dem Workspace nichts ausgecheckt. Da komme ich im Moment nicht wirklich ran. Okay, also machen wir mal Get Latest. Demos Workspace 2, weil es völlig egal ist. Und habe jetzt die Applikation draußen. Doppelklicken. Meine sensationelle Applikation startet. Also das ist der gleiche Source Code wie im anderen Visual Studio. Das laufen wir jetzt beide. Und ich kann jetzt anfangen mit einem Code Review. Und zwar wie? Gehen wir her und sagen Team Review. Weit oben ist zwar ganz praktisch, aber man kriegt Genickstarre. Das, was man jetzt machen kann, ist ganz einfach zu sagen, New Code Item. Das ist alles, was notwendig ist, um das hinzukriegen. Also, zurück hier an diese Stelle. Und dann sieht man hier ein paar in schwarz markierte Felder. Und diese Felder muss ich beim ersten Mal ausfüllen, wenn ich ein Code Review starte. Das heißt, er will jetzt wissen, an wen geht das Ding, was ich jetzt hier gerade mache. Also, wieder zurück an den anderen. Dann will er von mir wissen, welcher Task das ist. Dadurch, dass ich genau ein Work-Item dummerweise in diesem Projekt habe, findet er auch nur diesen einen Tasks. Also, und All Tasks ist die Query, die als allererstes im Team Review Folder ist. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, dass ich wenig tippen muss. Also, das sind alles so kleine Tricks. ist alles schon vorgegeben. Dann ein Titel für das ganze Ding. Console Writerin sollte so nicht verwendet werden. Dann Priority, sagen wir Medium, ist nicht so schwierig. Das Ganze ist eine Review-Response natürlich, also eine Antwort auf den Code-Review kann ich machen. Und dann kann ich beschreiben, bla 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 bla, was das ist. Dass das beim nächsten Mal natürlich nicht so viel Tipperei ist, möchte ich auch noch hier zeigen. Team-Review, New-Code-Review-Item. Er hat sich die ganzen Sachen gemerkt. Das Einzige, was ich natürlich entsprechend anpassen sollte, ist hier der Title. Und sage Remove Unused Usings. Das ist doch also ein absoluter Klassiker, dass zu viele Usings drinnen sind. Und auch hier wieder die Beschreibung sparen wir uns jetzt aus Zeitgründen ganz einfach. Und das Code-Snippet ist immer unten zu sehen, was er gerade markiert hat. Und wie gesagt, es läuft dann auch so ähnlich im nächsten Visual Studio von Haus aus. So. Ich könnte jetzt hier in dieser Applikation noch weitere Dinge anmahnen, wie die Argumente werden nicht verwendet, löschen Sie die Argumente auf Main weg. Egal. Man kann sich da jetzt austoben und auslassen, wie man möchte. Ich will jetzt allerdings wieder zurück zu demjenigen, der den Code Review angestoßen hat. Das heißt, ich würde jetzt den Status vom Task auf erledigt setzen. Im Interesse der Zeit spare ich mir das jetzt allerdings. Wie kommt der jetzt, ich bin jetzt wieder zurück bei demjenigen, den er angestoßen hat, wie kommt der jetzt zu seinem Code-Review? Und wie schaut es überhaupt aus, die Informationen, die jetzt hier drinnen sind? Relativ einfach. Team-Review hat genau zwei Menüoptionen. Also muss eine davon wahrscheinlich Review-Code-Item sein. Ja. Was? Wird das auf Help geklickt? Wie bitte was? Ich bin doch online. Mach mich schwach. Wenn man das jetzt vielleicht verbastelt mit dem zweiten Visual Studio. Das wäre jetzt allerdings Full Application 1. Ach. Haben wir uns selbst ausgetrickst? Also ich mich. Warte wieder brav. Aber ich weiß schon, was ich verbrochen habe. Das zu sanieren ist jetzt ein bisschen gemein. Inquiries All Tasks, das hole ich mir jetzt mal da her, um mir zumindest etwas herzuzeigen. Das, was im Hintergrund passiert ist, ist genau das, was hier steht. Es gibt jetzt hier nämlich Links mit diesen Code-Review-Items drinnen. Das sind im Prinzip die Code-Review-Items, die drinnen stehen. Und wenn jetzt der Doppelklick drauf, ist jetzt zwar nicht so der Plan gewesen, dann komme ich hier rein und sehe entsprechend alles angezeigt, diese Sache. Und irgendwie bin ich jetzt allerdings leicht angebaut, weil nämlich eigentlich ich das im Source Code auch sehen sollte und dadurch, dass ich einen falschen Type genommen habe, an einer Stelle, hat er da vorher gemotzt. So. Wie man sieht, es eignet sich tierisch für 1024x768, wie so alles im Bereich von Team Foundation Server. Und ich habe jetzt hier die Ansicht, die vom Team Review stammt, die er mir vorher verweigert hat. Wieso auch immer, importiert und nicht neu gestartet ist Visual Studio und er kannte das Work Item nicht. Das war's. Habe jetzt hier die Dinger drinnen, schalte jetzt hier auch noch um auf Team Review beim Output. Da sieht man nämlich, was man gerade macht. Und ich kann jetzt hierher gehen und kann sagen, okay, ich würde mir jetzt gerne das anschauen, beziehungsweise das anschauen. Man sieht jetzt, wenn ich da hin und her wechsle, wie er im Hintergrund die jeweiligen Sachen markiert. Also sprich, ich muss nicht manuell blöd in den Work-Items herumgurken gehen, sondern ich gehe einfach über diese Liste drüber Und er zeigt mir eben an, wo das ist. Und er ist auch relativ gut, wenn ich jetzt hier oben zuerst einmal die Unused Usings weggebe, dass man dann trotzdem nach wie vor die Console-Write-Line-Zeile findet. Also auch wenn ich jetzt da direkt anfange, diese Wünsche umzusetzen, dann findet er mir den Code trotzdem nach wie vor. Also nützliche kleine Sache, und das ist jetzt nur halt, wie gesagt, die Kurzfassung gewesen von dem Ding. Also zusammenzufassen, das Work-Item in das Teamprojekt reinbringen. Dann, was ich nicht gezeigt habe, was ich vorher schon gemacht habe, irgendwo müssen ja diese Fenster herkommen. Es gibt ein Client-Setup, dass man eben dieses bequeme UI dazu bekommt. Muss auf den Entwicklermaschinen drauf sein. Und dann wird es angestoßen mit einem Task, Code markieren, gegessen das Thema. Und der Replay ist auch mit dabei. Also, wenn man Code-Review machen möchte, Tool unterstützt, dann ist Team-Review exorbitant praktisch. Wenn ich im Visual Studio lebe. Es gibt nämlich auch noch zusätzlich eine webbasierte Lösung, das nennt sich Review Board. Das hat eine äußerst bescheidene TFS-Anbindung, leider nach wie vor. Ist aber punkto Web-Interface auch deutlich besser als dieses hier. Nur wie gesagt, wenn man sagt, okay, eigentlich ist das, was ich will, ich kann bequem damit arbeiten, kann bequem durch die ganzen einzelnen Review-Items durchspringen, dann ist das schon mal nicht schlecht als Anfang. Und für gratis keine schlechte Lösung. Einzige Sache, auf die man aufpassen muss, auf der Download-Seite von dem Ding gibt es auch die Versionen für ältere Visual Studios. Man muss aufpassen, dass man die richtige rauspickt, nämlich die 2010er. Weil sonst funktioniert es minder prächtig. Drücken wir es mal so aus. Okay. Also das dazu, wie man eben den Source Code dann auch reviewen kann, toolgestützt. Wie man das bequem auch auf die Reihe kriegen kann innerhalb von Visual Studio. So, dann hätte ich noch was anzubieten, wenn man es alleine machen will. Wenn man alleine arbeiten will, dann hätte ich über den Team Foundation Sidekicks einen Code Review Sidekick. Dieser Code Review Sidekick, den sollte ich allerdings auf einem anderen Teamprojekt starten, weil sonst sehen wir da relativ wenig. Das ist nämlich sonst eher etwas fad. Tools. Code Review Sidekick, weil sonst sehe ich nichts. Bei Change Sets machen wir mal ein Find. Ich habe einige Dinge eingecheckt. Kann das mit zwei Varianten raussuchen. So. Okay. Der Dialog ist auch nicht unbedingt geeignet für die große Ansicht, aber so, ich kann in der History selber navigieren und mir bei einem File raussuchen, von wann bis wann ist an dem gearbeitet worden. So. Das ist jetzt mit dem Change Set an der Stelle ganz witzig, aber ich habe vorher gesagt, es wäre ganz lustig mal zu sehen, wie sich zwei Änderungen im Source Code mit dem Work Item verändert haben. Zum Beispiel der Implementierungstask und die fünf dazugehörigen Bugs, die aufgemacht worden sind auf dieses Work-Item. Wie sich dadurch der Source-Code verändert hat und in welchen Source-File sich das abgespielt hat. Das kann ich mit diesem Sidekick relativ elegant machen, indem ich einfach sage, selektiere mir diese Work-Items und mache mir den Vergleich, wie das ausgeschaut hat. Dann kriege ich diese Files und dann kann ich auch sagen, mir interessiert jetzt aber eigentlich nur dieses File. Dann will ich zum Beispiel, jetzt gehen wir von dem Fall aus, es ist ein viel größeres Projekt. Dann will ich wissen, welcher User hat was wann gemacht. Das lässt sich mit dem Ding elegant nachverfolgen. Weil sonst, wenn ich im Visual Studio drinnen bin und ich kriege die History für ein File, das ist zwar ganz nett und schön, das ist nicht das, was ich suche. Da heißt es nämlich zum Glück anders, damit findet man die Dinge. Weil ich kriege ja zwar dankenswerterweise View History hier und sehe, was wann passiert ist, aber dann diese netten Filtermöglichkeiten, mit denen ich mich jetzt gerade durchgehangelt habe, die kriege ich nicht zu sehen. Und ich kriege dann zwar zumindest sowas Witziges wie hier, das wird hoffentlich schon jeder mal verwendet haben, oder? Annotate, um zu sehen, was wann passiert ist in meinem File. Also es geht einfach darum, ein bisschen herumzugraben, wer hat was wann gemacht, wieso, warum, weshalb, das rauszukriegen. Ja, kann nämlich ganz interessant sein, um später mal zu sehen, was los ist. Und auch, weil es die Leute gerne übersehen, Dieser Hyperlink hier hat durchaus einen Sinn und Zweck, weil der macht man nämlich das gesamte Change-Set wieder auf. Und auch so ein Wort der Vorsicht, das, was er da in den Annotate-Sidebar da reinschreibt, so hin und wieder, es deckt sich nicht so hundertprozentig immer mit dem, was wirklich wer gemacht hat. Also von dem zu jemandem hinzurennen und sagen, du warst schuld, ich würde mir es genauer anschauen. Das Annotate hat so seine Momente. Also das mit Vorsicht zu genießen. Aber zurück zu dem hier. Dieser Code Review Sidekick, der erlaubt mir eben sehr elegant zu sagen, ich will jetzt einfach wissen im Zuge der Entwicklungsarbeiten an dem Feature mit sämtlichen Bug-Reports, was ist von wem an welchem File gemacht worden. Also das ist jetzt nicht ein Code Review im Sinne von Verbesserung zwischen zwei Developern, damit die Best Practices weitergegeben werden, sondern wirklich mal eine kleine Historienlektion, um zu schauen, wieso, was, wie gelaufen ist. Dafür ist es sehr, sehr elegant und sehr, sehr praktisch einzusetzen. So, diese Tools auch wieder gratis, die Address Sidekicks. Und ja, im Slide Deck habe ich hinten eine riesengroße Linkliste als Abschlussslide. Dazu kommen wir noch. So, kommen wir zu etwas, was kostet. Und zwar, das ist jetzt ein Feature von Visual Studio Ultimate. Administrative Sachen kann man damit nicht machen. Ich nehme mal an, dieses Layer-Diagramm ist etwas, was man wirklich brauchen kann mit dem Build-Server gemeinsam. Es gibt da allerdings auch noch Informationsdiagramme, die also nicht einen Einfluss auf das Projekt haben, sondern mir einfach nur Informationen über das jeweilige Projekt geben. Und dadurch, dass meine Applikation wirklich frickelig klein ist, baue ich mir hier den CodeCamp-Server. Der CodeCamp-Server ist ein bisschen größer, ist ein Open-Source-Projekt. Ich habe mir den Spaß gemacht, den nach Visual Studio draufzuheben. Das ist noch mäßig groß, das Ding. Damit kann man nämlich schon einiges sehen, was dieser Architektur-Explorer kann. Und by default kann der nämlich schon standardmäßig was erzeugen, und zwar zum Beispiel mir anzuzeigen, wie die Abhängigkeiten ausschauen bei mir in meinem Projekt. Also zum Beispiel, wie schauen meine Abhängigkeiten, das ist eine gute Idee, ist nach der Klasse aus. Ich will ja was demonstrieren, das Ding ist langsam. Damit tue ich mir entsprechend leicht, wenn ich was extrem Schlimmes auspacke. Also sprich, eine Dependency auf Basis von den Klassen zu machen. Man sieht es, also er macht jetzt diesen netten Bild an dieser Stelle von dem ganzen Ding. Das dauert natürlich ein bisschen, weil er analysiert es, wie man hier sieht, auf Basis von den DLLs. Also rein auf dem Source Code kann er es gar nicht. Man kann es nur von funktionierenden, gebildeten Projekten machen, die ganze Geschichte. Und dann bastelt er sich seine Graphs. So, und das ist nicht glaubt, das ist ein Graph. Man sieht, der Zoom-Level ist gnadenlos. 2%. Ja, okay, man sieht nach wie vor noch nicht besonders viel, das gebe ich auch zu. Es war jetzt auch der Point in Case, den ich zeigen wollte. Diese Diagramme sind bei größeren Projekten, wenn man noch Klasse macht, einfach zum Wegwerfen, weil man dadurch einfach viel zu viel an Information kriegt. Das war jetzt 2% zum das geht nicht einmal mit einem 34-Zoll-Monitor. Das wird auch dann noch nicht vernünftig zum Anschauen. Aber prinzipiell besteht hier eben die Möglichkeit, dass ich mich durch meine Applikation durchnavigiere. Und ja, ich empfehle es, bei Namespace zu machen. Weil jetzt bei Class, bei diesem Riesenprojekt, ist nicht so toll. Aber was man dafür hier sieht, sind die ganzen verschiedenen Objekte, die drinnen stecken. Man kann auch die Objekte aufklappen. Ja, warten. Und dann irgendwann kommt dann dieses Ding hoch. Habe jetzt zufälligerweise einen Unit-Test erwischt und man sieht, diese Unit-Tests sind sogar vernünftig benannt an dieser Stelle. Also, ja, man kann durchnavigieren. Die Performance lässt etwas zu wünschen übrig. Es gibt hier dann auch noch den Dependency Matrix Viewer, den zeige ich auch nur her, aus den Gründen, um wieder mal meinen Punkt zu demonstrieren, dass es ein bisschen langsam ist und dass dann das, was rauskommt, ja, irgendwie in dem Falle bei diesem Projekt nicht so sonderlich das Grüne vom Ei ist. Also da gibt es nichts, was man irgendwie sehen kann. Also der verstolpert sich dann an solchen Dingen auch hin und wieder ganz gerne. Also ich würde sagen, das ist kein Kaufgrund für die Ultimate Edition, dieses spezifische Feature. Es gibt so viele gute dafür, aber das ist es leider eben nicht. So, um hier weiterzukommen, muss ich zuerst einmal die Solution cleanen. So, die Solution cleanen und dann auf etwas umsteigen, wo wahrscheinlich jeder sagt, ich habe einen Vogel. Das ist nämlich ein File Explorer. Dieser Space Sniffer, das hat überhaupt nichts mit Programmieren zu tun und gar nichts. Ich habe nur meinen Kollegen gefragt, du, was ist ein gutes Tool, um einmal schnell rauszufinden, wie so ein Projekt ausschaut. Dann habe ich gesagt, schau dir mal den Space Sniffer an. Wie meinen bitte? Ja, was tut dieser Space Sniffer? Das ist eine gute Frage, was ich jetzt wieder gemacht habe damit. Diese Tastenkombination mochte er gar nicht. So, navigieren wir uns wieder rein. Man sieht hier diese Log-Konsole. Da sieht man es wenigstens jetzt mal ein bisschen besser. Meine Demos sind relativ schmal, klein. Ich habe da ein paar Dinge drinnen vergraben. Hier ist mein CodeCamp-Server. Hier steckt dann irgendwo der Source-Code auch noch mit drin. Man sieht es FX-Code, hier drüben ist der Source-Code. Das ist immer größendimensioniert, was wo drinnen steckt. Und zum Schauen, dann hätten wir hier drinnen wahrscheinlich zum Beispiel einmal, was nehmen wir denn raus? Den Source-Code. Das ist also mal wirklich anhand nur banal von der Filegröße durchzunavigieren, um zu schauen, wo stecken die meisten Dinge drin. Weil wenn da jetzt ein File drinnen wäre, das viel größer ist als die anderen, dann ist es für mich schon mal ein Kandidat, der mich interessiert. Also damit kriege ich mal einen Überblick über das Projekt und sehe, hoppala, wo haben die Entwickler jetzt eigentlich das meiste hin verbuddelt? Wo gehe ich suchen? Ohne jetzt in einem Visual Studio oder in einem Ndepend oder in sonstigen Tool eine große Suche zu starten, sondern einfach mal banal, wie schaut es auf der Disk aus? Damit findet man nämlich witzigerweise durchwegs vergrabene Monster. Weil die Monster sind meistens relativ leicht zu finden. Wie gesagt, ist ein File Explorer, für blitzschnell mal über ein Projekt drüber zu schauen, was ist wo, was ist wie groß, unheimlich nützlich. Natürlich, dass das Ding ein volles Source-Tool zur Analyse nicht ersetzen kann, ist natürlich auch klar. Interessanter wird es dann schon mit einem Tool wie Source Monitor. Das habe ich auch drauf. Gratis. Auch wieder Space Sniffer. Und kann sagen, ich hätte gerne eine Analyse von dir. Das Ding ist eigentlich unabhängig von der jeweiligen Programmiersprache. Aber ich sage jetzt mal, okay, gut, ich hätte gerne C#. Man sieht schon, die Designer-Files haut er raus. Das ist eine sehr nette, praktische Sache dann. Wo hättest du das denn gerne? Und zwar nehmen wir wieder den CodeCamp-Server, das Source-Verzeichnis mit sämtlichen Subdirectories dazu. Dann Projektnamen gebe ich ihm nicht. Wäre dann interessant, wenn man speichern will, weil das Ding kann nämlich Baselines erzeugen. Das heißt, ich kann mir einmal beim Projektstart eine Baseline machen und dann irgendwann ein paar Wochen später vergleichen, ob sich was verbessert oder verschlechtert hat in der Source-Code-Qualität. Sehr gemein, wenn man es genau nachweisen kann, den Leuten. Please give your project a name, Test. Immer schon im Thema. Source-Directory passt, Baseline ist der automatisch vorgeschlagene Name dazu. Ich kann dann noch Files rauswerfen, weil ich eben nicht genau auf die Solution-Files schauen kann. Und dann analysiert er das, fertig. Das ist mal eine Source-Analyse, die richtig flott geht, so im Vergleich zu vorher vielleicht. Und man kriegt dann hier so die Information, was er so im Überblick gefunden hat, also Anzahl der Files, die Kommentarrate lässt mit 0,7% ein bisschen zu wünschen übrig, die Komplexitäten, ja, das ist für das Gesamtprojekt einmal von Interesse. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das visualisieren? Ein Klassiker, der hier drinnen ist, ist der Keyword, der mir anzeigt, wo jetzt was zu Hause ist. Und recht viel eleganter außerhalb des grünen Bereichs kann man nicht liegen als dieses Projekt. Weil der grüne Bereich, was in den eckigen Klammern steht, nämlich, das was hier in den eckigen Klammern steht, das wären nämlich so die Bereiche, die gut wären. Und das ist dieser grüne Ring außen herum. So, in einigen Punkten haben wir ein bisschen zu wenig, an anderen Punkten haben wir ein bisschen viel. Also wie man sieht, das ist mal der generelle Überblick über alles, was man da reinschauen kann in dieses Ding. Okay, ja, netter Überblick, allerdings ja, wird es nicht so unbedingt interessant. Interessanter wird es bei den Method Metrics, da kann man reinschauen, so generell, welche Methoden, Komplexitäten vorhanden sind. Ja, das ist einmal ganz nett und schön, aber wir wollen eigentlich hier rein, in das Ding, das ein bisschen größer ist, mal schwupp, größer machen. Hier macht das nämlich auf Basis von allen Files, ich habe jetzt gerade doppelt geklickt drauf und kann jetzt hier reingehen und kann zum Beispiel schauen, was ist denn eigentlich die durchschnittliche Komplexität, welche Monster habe ich vergraben, weil es bringt ja nichts, wenn ich über alle Files gesammelt drüber gehe, blind, Gießkanne im Prinzip. Hier muss man natürlich die Dinge raussuchen, die interessant sind. Und wie finde ich raus, wie was interessant ist? Indem mir ein Tool auf die Sprünge hilft und sagt, geh dort schauen, weil dort dürfte es interessant werden. Und dafür wäre natürlich die maximale Tiefe, die maximale Komplexität, die Statements oder Calls pro Methode und solche Sachen mit solchen Metriken, die übrigens auch mehr sind als die Basic Metrics, die im Visual Studio drinnen sind. Im Visual Studio haben wir auch Code Metrics drinnen. Nur diese Code Metrics sind eindeutig mehr, die in diesem Source Monitor drinnen sind. Und wenn man das reinschaut, wen hat es erwischt? Ein Unit-Test. Die einfach von der Komplexität her, von der entsprechenden Anzahl Aufrufe und so weiter, entsprechend komplex geraten ist. Da weiß ich dann zumindest auch, gut, der darf ja gern komplex sein. Aber wenn das bei einem normalen File passiert, wie zum Beispiel hier bei einem meiner Lieblingsfeinde beim Automapper, dann wird es kritisch. Also das ist ein Tool, mit dem man bereits sehr, sehr schnell reinstochern kann und sagen kann, das war jetzt nicht mehr ein Raten auf Basis von der Filegröße, sondern da geht es hier tatsächlich darum, was hat der Entwickler getan. Da kann ich mit dem Source Monitor schon sehr, sehr elegant reinschauen gehen in das Ding. Vorteil ist, er kann verschiedenste Programmiersprachen, was durchwegs ein Killer-Argument sein kann, und er ist gratis. Auch nicht schlecht, und wir haben das schon auf sehr, sehr großen Projekten im Einsatz gehabt. Das liefert doch einiges an interessanten Informationen ab. Mit Baselines und so weiter kann man dann ordentlich was anstellen. So, kommen wir zu einem Nicht-Gratis-Tool. Eigentlich zu dem Analyse-Tool überhaupt im .NET-Bereich, Ndepend. Fragen wir mal so, wer hat eine Lizenz? Wer hat es schon mal verwendet? Wer hat noch nie davon gehört? Oha, okay. Gut, schön, dass ich es ausgepackt habe. Ich bin jetzt nach wie vor in diesem Codecamp-Server. Und man sieht hier oben das Ndepend-Menü schon. Ich habe das bei mir installiert, habe die Open-Source-Lizenz bei mir da momentan auf dem Rechner installiert. Deswegen nehme ich auch brav ein Open-Source-Projekt zum Analysieren her. Man kann auch hier wieder ein entsprechendes Projekt attachen. Und ich bin eben gerne hier drinnen. Achso, ich habe es gelöscht wegen einem Space-Sniffer, damit der nicht dummerweise die großen Assemblies mit anzeigt. So, das Ding ist jetzt hier, Attached to Project, schaut schon viel angenehmer aus, wenn die ganzen Warnschildchen weg sind, weil er schaut sich natürlich auch an, welche Files es hier gibt, die er sich in die Analyse übernimmt, weil standardmäßig macht er natürlich die Analyse sofort. So, was macht der Bursche bei der Analyse jetzt hier? Solution has been modified, das regt mich immer wieder auf, der hängt sich nämlich dazu und dann macht schon mal Zing bei mir im Ndepend. Diesen Dialog, von mir aus, ist ja egal. Ja, Open Source. Ist immer nur Open Source, wen interessiert es. So, jetzt kommen tausende Fenster. ich will allerdings zurück zu dem Analysefensterchen hier. Das ist jetzt mal hier nur der Überblicksreport. Juhu. Ich hätte gerne den ganzen Bildschirm, was leicht geht. So. Der hat dieses gesamte Projekt analysiert. Das war ein bisschen schneller als die Dependency Graphs im Visual Studio selber. Was tut der? Der schaut jetzt mal die gesamte Applikation durch. Source Code mäßig als auch auf Basis der Assemblies und findet mir jetzt natürlich so nette Sachen wie Lines of Code raus und so weiter und so fort. Und das ist jetzt mal der Überblicksbildschirm. Wenn ich jetzt mal ein bisschen reingehe, zum Beispiel Application Statistics, dann haben wir hier so Geschichten wie Standardabweichungen bei entsprechenden Problemstellungen. Ich kann das Ganze mit Namespaces und Types machen. So interessante Sachen wie Dead Code. Und hier steht dann sowas wie CQL. Das ist nämlich die Query Language, die verwendet wird im Endepend. Und damit finde ich raus, ob es irgendwo toten Code gibt. Und er zeigt mir bereits hier in diesem Überblicksreport an, in dem Falle hat er nichts gefunden, Types. Potentially unused methods, 6 Stück gefunden. Und auch hier wieder mitdenken, ist angesagt, move next, IEnumerator. Klar findet er eine Verwendung von dem Ding nicht, weil das ist in einem for each drinnen. Und das macht erst das IL tatsächlich, dass der move next Aufruf drinnen ist. Also solche Dinge blind löschen, vielleicht gefährlich. Sollte man davon Abstand nehmen. Also man sollte sich überlegen, ob man es weggibt oder nicht. Das zumindest ist auf alle Fälle ein guter Kandidat dafür, dass es nicht so toll ist. Okay, also dieser Report wird generiert, den kann man irgendwie in die Hand drücken, um zu rechtfertigen, warum man 300 Euro für Independent ausgegeben hat. Interessanter wird es allerdings deutlich im Visual Studio, wenn ich mir jetzt hier etwas Platz verschaffe. Zu den Query Editor brauche ich später. Den Output brauche ich auch später. Ich gehe da mal Independent Metrics. So. Das ist jetzt im Endeffekt so ein ähnliches Diagramm wie im Space Sniffer. Nennt sich TreeView die ganze Geschichte. Und die zeigt mir jetzt hier auf Methodenbasis an, wie viele Zeilen Code welche Methode hat. Wenn ich das hier mal. Ah, das geht wieder da schlecht. Man sieht es da hier unten kurz. Wenn ich da ein bisschen herum. Fusche, Ctrl 4, mit dem, das ist nämlich interactive. Dann kann ich da hier überall drüber gehen und man sieht dann, wer was ist. Das sind jetzt die Unit-Tests. Im UI wird es interessanter. Da haben wir eben die entsprechenden Sachen drinnen. Man könnte dann auch sagen, okay, ich will jetzt die Top 20 größten Sachen haben. Dann markiert man das erstens mal im Hintergrund in blau. Und wie gesagt, man hat wenig Platz am Bildschirm. Und es kommt dann der SQL Query Editor wieder in den Vordergrund, der mir diese Geschichte auch wieder anzeigt. Select Top 20 Methods Order By, Number of Lines Code, Descending. Und er sagt mir dann, wer die Herrschaften sind, die in diese Kategorie reinfallen. Recht eine praktische Variante, weil es gibt natürlich auch vom Independer Kommandozeilenprogramm, mit dem ich die gesamten Metriken mir auch auf dem Build-Server generieren lassen kann und mir dann einen Report mache, was sind die neu dazugekommenen größeren Methoden. Weil das gibt es auch hier im Independ übrigens nebenbei. Ich habe die Möglichkeit, eine Comparison zu machen. Ich kann eine Baseline definieren und kann dann nach einer Woche oder wie auch immer ich das haben möchte, einen Vergleich machen, ist das Projekt besser geworden, haben es die Programmierer komplexer gemacht, wie auch immer. Alle diese Analysen kann ich mir dann bequem damit anschauen, mit diesem Ding. Und wie gesagt, diese Metriken gibt es in verschiedensten Varianten. Zyklomatische Code-Komplexität wäre ja auch drinnen im Visual Studio, aber natürlich, die rechnet jetzt nur in eine nette Tabelle rein und die Tabelle muss ich mir anschauen. Hier kriege ich es nett visuell präsentiert, in diesem Graph und kann mit der Maus drüber fahren und sehe sofort, was Sache ist. Also das ist eine praktische Variante, um an solche Dinge ranzukommen. Okay. So. Dann hätte ich noch den Query Explorer, den ich herzeigen möchte. Ja, auch wieder hier die Geschichte. Der erlaubt mir hier ein bisschen reinzudrillen in verschiedene Sachen, zum Beispiel man sieht es, ich klicke wo drauf, bumm, nächstes Fenster offen. 1024 mal 768, sei es gedankt. Der macht jetzt hier eine entsprechende Sache, wo die Instance Size relativ groß ist von dem Ding. Oder zum Beispiel Boxing und Unboxing, wo das überall passiert. Bei Boxing kostet mich Zeit, Unboxing kostet mich auch Zeit. In Summe macht es dann ordentlich was aus. Also diese Dinge kann ich mir hier automatisch anschauen und ich kriege sofort die Liste. Ich habe jetzt hier diesen Query Editor offen. Hätte ich im Hintergrund noch die Metrics View, dann würden die ganzen Elemente blau hinterlegt. Und ich würde es visuell sehen. Und so kriege ich entsprechend die Liste und ich kann das Ding auch exportieren. Und ich sage, ja, nett und schön, dass wir die Fehler haben. Fixen tut es wer anderer. Kann ich mir das entsprechend rausgeben lassen. Also ich kann jetzt natürlich zeitmäßig nicht über alle Optionen drüber gehen, aber wer FXCop schon ganz gut findet, mit dem finde ich viel, viel mehr Probleme in meinem Source Code als anderweitig. Dann hatte ich zu guter Letzt noch anzubieten den Dependency Graph. So, da war jetzt wieder ich drinnen schon vorher. Im Prinzip ist es das gleiche wie vorher beim DGML. Mit der einzigen Sache, ich kann da mit der Maus drüber fahren. Also ich habe jetzt nichts geklickt, ich fahre jetzt nur so. Klick, 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 klick drüber. Und zum Beispiel geht es mal da hier drauf auf diese Verbindung. Rechte Maustaste, das war das, wo ich ganz am Anfang war. Bilde Graph. Dann bin ich hier drinnen. Und okay, zoomen darf in der Version nicht wirklich. Aber ich kann da mir anschauen, was läuft. Kann umswitchen in entsprechend die Matrix View und kann sehen, was an Koppelung existiert. Das wäre das, was ich gerne gezeigt habe, wo dann das Visual Studio gemeint hat. Nein. Das ist jetzt hier diese nette, schöne Variante. Die zeigt mir an, was läuft. So zum Beispiel zeigt er mir hier an, kontextsensitive Hilfe übrigens, sehr, sehr praktisch, Dependency Cycle. Oder den hätte ich gerne. Da kann ich mir entsprechend draus die Rule generieren, aus dem Dependency Cycle. Und kann natürlich auch weiterschauen, was alles sonst existiert. Ich finde dann Koppelung, also alle diese netten Dinge, die irgendwie bösartig sein können bei mir, finde ich. Und mit dieser kontextsensitiven Hilfe hier unten, sehr praktisch. Man kann auch die Zellen ausblenden, die nicht gebraucht werden. Remove, ja. Jetzt sind wir wieder beim Thema Open Source Edition, wo ich die Hälfte nicht zeigen kann. Aber alle diese Dinge, um diese Grafik auch vernünftig zu kriegen, wären hier drinnen. So. Das war jetzt so die Kurzvariante von Independ. Generell ist es so, wenn man beim größeren Projekt ist, ist das nahezu sehr zwingend, dass man es besitzt, weil sonst findet man die Hälfte von den Problemen im Code nicht. Wer jetzt nicht bereit ist, dafür Geld auszugeben, dafür gibt es Nitric. Das ist die Billigsdorfer-Version, nämlich die 0-Euro-Variante zu dem Thema. Mit dem kann ich nämlich eine Code-Analyse fahren und der funktioniert generell nicht auf Source Code, sondern nur auf Assemblies. Und da haben wir jetzt was anderes rausgepickt. Der analysiert jetzt hier ganz gemütlich die Assemblies. Mit ILSpy war ich auch ein bisschen gemein, weil das ist etwas größer, mit etwas sehr viel Source Code drinnen, da braucht er entsprechend lange, bis er das macht. Also man sieht hier unten, er hat auch sowas wie das entsprechende Independ, eine Tree-View drinnen, eine Tree-Map, wo ich auch entsprechend einschränken kann auf die Dinge, die man schon im Independ gesehen hat. Und er hat hier drinnen ein paar nette Queries. Das Schöne am Nitric ist, das Ding verwendet Link. Das heißt, man muss nicht SQL lernen, sondern man kann ganz bequem seine Link-Kenntnisse nehmen. Jetzt schauen wir, wie lange der braucht, bis er es aufmacht. Sehr brav. Also er holt jetzt hier Methoden raus, die bestimmten Kriterien entsprechen. Also länger als sowieso, Komplexität größer als sowieso und die Resultate hätte ich gerne als Warning ausgegeben. Dann sage ich mir Execute zu dem Thema. Und es war jetzt auch relativ flott. Und er kommt jetzt hier unten an mit einer entsprechenden Ansicht. Kann ich umschalten auf Type. Und dann zeigt er mir an, wo er jetzt meint, wo Methoden drinnen sind, die refactored gehören, weil sie zu komplex, zu lang oder wie auch immer sind. Also gewisse Basics sind hier drinnen. Zum Beispiel, was sehr interessant ist, das Single Responsibility Principle, dass ich nachschauen kann, verletzt sich irgendwo mit irgendeiner Methode, das Single Responsibility Prinzip. Zum Beispiel könnte man dort Text Location, er geht hier zum Beispiel auf greater than or equal, sozusagen Single Responsibility, macht er mehr. In bestimmten Fällen kann das so gültig sein, in vielen anderen Fällen ist es möglicherweise nicht gültig. Und das sind die Basic Rules im Vergleich zu dem, was im Independ drinnen ist. Das sind diese 7 Rules, nein, ich habe es nicht gehört, deutlich weniger, deutlich schwächer besetzt. Das UI ist deutlich schwächer, die Suche ist nicht wirklich so einfach, weil ich habe im Independ gar nicht hergezeigt, dass man auch noch suchen kann über einen speziellen Glasbrowser, damit auch noch einschränken gehen kann. Also die Suchoptionen sind größer, aber wenn man zumindest ein bisschen Basic haben will, dann kann man mit Nitric auch schon mal anfangen. Wie gesagt, Zero. Man muss sich nur mal registrieren lassen. Etwas, was dann ein bisschen was kostet, und das habe ich dann auch absichtlich mitgenommen, weil das nämlich auch in der nächsten Version von Visual Studio drinnen sein wird, in der Art und Weise, nämlich Code-Duplikate finden. Code-Duplikate sind neben schlechten Code die schlimmsten Feinde bei mir im Source-Code, also sprich der Copy-Paste-Programmierer. Oder derjenige, der eine Kopie gemacht hat und die Kopie sieht so ähnlich aus wie das Original, weil er doch 3 Zeilen mit ein paar Parametern geändert. Aber es ist im Endeffekt der gleiche Code. Das heißt, wenn ein Fehler an einer Stelle ausgebessert wird, dann kannst du nicht einmal mit der Suche im Text finden, was los ist. Und solche Dinge werden immer wichtiger, eben Ähnlichkeiten zu finden und diese Ähnlichkeiten auch entsprechend anzupassen. Dann picken wir uns mal ein Directory. Ich picke mir wieder den CodeCamp-Server. Batsch. Sag okay. Ja, das geht relativ zackig und flottig. Und Batsch. So, das sind jetzt mal die Ähnlichkeiten. Interessant wird die Analyse der Ähnlichkeiten hier über das Wheel of Fortune, wo ich sehe, wie viele Kopien existieren innerhalb der Klasse, innerhalb dieses Files, wie viele existieren über Klassengrenzen hinweg, wo gibt es Ähnlichkeiten über Klassengrenzen hinweg. Dann haben wir hier unten ein paar Spaßburschen, die über die Grenzen gehen, aber dann selber noch innerhalb entsprechende Referenzen haben. Also das ist ganz witzig, und wenn ich jetzt da draufklicke, dann kriege ich entsprechende Informationen, wie viele Zeilen stimmen überein, beginnend wo. So, und jetzt sind wir beim Thema. Das ist auf der Bildschirmgröße absolut nicht mehr lustig ist. Wo er dann eben mir auch schon gegeneinander stellt, die Blöcke, die er meint, dass sie ähnlich sind. So eine nette und praktische Möglichkeit, um eben nicht guter Code-Wiederverwendung auf die Spur zu kommen. Das ist nämlich so immer das Thema, man findet was, was fast passt und kopiert es. Und ja, das kommt des Öfteren vor. Und Dev11, nächste Version von Visual Studio, da markiere ich dann einen Block und sage, such, ob es einen Block gibt, der so ähnlich ausschaut wie der. Dieses Tool, glaube ich, kostet 30 Euro, sowas in der Gegend, ist auch nicht schlecht und ist zumindest auch heute schon mal ein Anfang, um nachzuschauen, was los ist. Weil Code-Duplizierung ist ein ziemliches Risiko, gerade im Wartungsbereich, wo ich dann den Bug an einer Stelle fixe und an 100.000 anderen nicht mal weiß, dass ich es dort auch fixen sollte. Das ist nämlich das Risiko an der Sache. Und dafür sind dann solche Tools ganz nützlich. Ich nehme mal an, das hat noch keiner gesehen, dieses Tool. Ja. Also wie gesagt, das sind ganz nette Dinge, die es gibt. Und ich habe aufgrund der Zeit, die ich eh schon wieder mal gnadenlos überschritten habe, trotz alledem, nicht mal alle hergezeigt, die ich gehabt hätte. Also hergezeigt habe ich den Space Sniffer, das erste, den Source Monitor, Independ, die Atris Sidekicks, Teile davon, den Team Review, Atomic, Nitric Review Board habe ich zumindest mal erwähnt. OWASP O2 habe ich gar nicht gebracht. Bei OWASP O2 handelt es sich um einen Security Scanner auf Source Code Basis für ASP.NET Applikationen, mit dem ich nämlich diversen Security Problemen ganz elegant in einer Web Applikation auf die Spur kommen kann. Black Hat, White Hat Hacking, Automatisierungen sind in dem Ding drinnen. Sehr interessant. Dem kann man ordentlich was anstellen. Diese ganze Session, dieses O2. Deswegen habe ich es auch gar nicht angerissen, weil man in 5 bis 10 Minuten dem nicht einmal gerecht werden kann. Dann gibt es Code City, das ist mehr so eine Spielerei, ist ähnlich zu vergleichen mit dem Space Sniffer. nur dass er tatsächlich auf Source Code Analyse den Source Code darstellt als Stadt, wo ich dann sehe, ein District ist ein Namespace, da drinnen habe ich dann entsprechend der Komplexitätsregeln oder Größeregeln, Wolkenkratzer oder kleine Häuser, viele kleine Häuser, nur zwei, drei Wolkenkratzer, also wo ich auch schon einen Überblick kriege, wie mein Source Code strukturiert. Also bei einer riesengroßen Solution, wo ich mal einen Überblick kriegen will, da ist Code City absolut was Nettes und was Schönes. Und das, was ich gestrichen habe im Sinne von Atomic, von Nitric, Blödsinn, ist der Simian, der Similarity Analyzer, dieser Kommandozeilen-Utility, das mir auch Ähnlichkeiten findet. Nur ist mir irgendwie ein UI-Tool deutlich lieber. Deswegen habe ich mich fürs andere entschieden. Und diese Liste ist, befürchte ich, nicht ansatzweise vollständig, aber das sind zumindest mal die größeren Tools, die es gibt. Und ein guter Teil von denen ist eben auch völlig gratis. Und was spricht dann dagegen, dass man solche Sachen verwendet, um eben dafür zu sorgen, dass der Code A besser ist, wenn er ins Source-Control-System reinkommt, besser bleibt während der Entwicklung oder wenn ich später mal reingraben will, dass ich weiß, was passiert ist. Das ist also, wie gesagt, mein Ziel immer, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Karteileichen drinnen bleiben im Teil. Und dazu muss ich es analysieren. Oder dafür sorgen, dass vorher nicht so viel Schlechtes hineinkommt. Und damit hätte ich die Gewalttour durch diverse Tools abgeschlossen. Gibt's Fragen? Zu viel des Guten, ja, dachte ich mir doch. Dann erkläre ich die Pause für eröffnet und wir sehen uns demnächst hier wieder zu einer gemütlicheren Tour zum Thema Source Control, nämlich Branching und Merging. Wie man das richtig macht, was man dort falsch machen kann. Und ich habe mir ein bisschen Zeit reserviert für Fragen und Antworten an dieser Stelle. Nämlich, haben Sie spezifische Fragen, wie man es im Fall sowieso richtig macht? Also wenn Sie sowas am Herzen haben, das nehme ich gerne mit in den Vortrag mit auf, damit wir auch darüber reden können, Ihre spezifischen Anforderungen oder wo Sie immer schon gesagt haben, kann ich das überhaupt abbilden, ist das überhaupt sinnvoll, solche Dinge. Da haben Sie mal die Chance, jemanden zu quälen, nämlich mich. Dann danke ich und wir sehen uns ja in einer Viertelstunde wieder.